NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Mai 1986. Die Trinkwasserverordnung wird novelliert.
So klingt der deutsche Morgen. Wasser für die Dusche, Wasser für den Kaffee, Wasser für die Spülung. Rund 125 Liter verbraucht jeder Deutsche täglich. Die Versorgung ist lückenlos, denn Deutschland lebt im Wasserreichtum. Der Bochumer Hydrologe Professor Dr. Andreas Schumann.
Insgesamt werden also so rund 190 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr in Deutschland im Durchschnitt zur Verfügung stehen, von denen wir gerade 17% nutzen. Und zum Wassertrinken verwenden wir gerade mal 3%.
Grund zum Sparen liefern allenfalls die unterschiedlichen Preise. Eine vierköpfige Familie bezahlt für den Jahresverbrauch in Potsdam 740, in Karlsruhe nur 230 Euro. Aber völlig unabhängig vom Wohnort und Tarif hat jeder Bürger ein Recht auf hochwertige Qualität. Das bestimmt die zentrale Trinkwasserverordnung.
Aufgabe einer Trinkwasserverordnung ist, die gesetzlichen Anforderungen an die Qualität des Trinkwassers zu regeln, in mikrobiologischer und toxikologischer Hinsicht. Es soll klar, kühl und appetitlich sein. Es soll so wenig an Krankheitserregern und Schadstoffen drin sein, wie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik irgendwie möglich. Und sie regelt, dass es einen gleichrangigen Gesundheitsschutz für alle gibt, egal woher das Wasser kommt.
Erklärt Dr. Ingrid Korus, beim Bundesumweltamt verantwortlich für die Wasserhygiene. Ein hoher Anspruch, denn das unverzichtbare Lebensmittel Wasser ist ein empfindlicher Organismus, von Bakterien und Keimen besiedelt, von Chemikalien und Schadstoffen bedroht. Entsprechend aufwendig ist die Qualitätssicherung.
Man erkennt ja immer wieder Neues, sowohl hinsichtlich der Stoffe als auch hinsichtlich der Krankheitserreger.
So auch in den 80er Jahren. Immer öfter gab es Meldungen von schweren Verunreinigungen des Grund- und Trinkwassers.
Das ist der erste Tankwagen, der heute Nachmittag den 6000 Bürgern Wachtendonks Trinkwasser bringt.
Sommer 1982. Wassernotstand inmitten einer hochtechnisierten Versorgung. Die Leitungen in der niederrheinischen Gemeinde wurden abgesperrt. Die Nitratwerte hatten die zulässigen Höchstgrenzen überschritten. Das Salz gilt als krebserregend und kann schon in geringen Mengen schwere Schäden bei Kleinkindern verursachen. Der damalige Leiter des Krebszentrums Heidelberg, Professor Dr. Schmähl.
In höheren Dosen kann es bei Säuglingen zu einem Blutdruckabfall und zu Blausucht führen.
Entsprechend beunruhigt waren die Wachtendonker Bürger.
Wie ist das eigentlich mit dem Nitratgehalt? Überträgt sich das beim Stillen auch auf das Kind?
Fragte diese Mutter. Schlüssige Antworten bekam sie nicht. Unsicherheiten aller Orten. Wie hoch die Gesundheitsrisiken wirklich waren, wusste niemand. Unstrittig war nur, woher die Belastung des Trinkwassers kam. Paul Rötten, Leiter der Wasserwerke im benachbarten Mönchengladbach.
Die hohen Nitrate im Grundwasser sind durch die Landwirtschaft, durch die Überdüngung bedingt.
Bundesweit häuften sich in den 80er Jahren die Nachrichten von Nitratbelastungen des Grundwassers, zumeist dort, wo intensive Landwirtschaft betrieben wurde. Eine Konsequenz? Die Bundesregierung verabschiedete am 22. Mai 1986, heute vor 25 Jahren, eine Novellierung der Trinkwasserverordnung. Dr. Klaus Töpfer, damals Umweltminister des Landes Rheinland-Pfalz.
Ich glaube, es ist zunächst einmal ein ganz wichtiger Schritt in eine Richtung, in der wir auch unter dem Gesichtspunkt des vorbeugenden Gesundheitsschutzes die Trinkwasserverordnung hin verändern sollten. Die weiterführenden Erkenntnisse auch toxikologischer Art müssen immer betrachtet werden. Aber ich meine, wir können auf dieser Basis eine sehr, sehr gute Politik für ordnungsgemäßes Trinkwasser betreiben.
Die Regierung hatte die Grenzwerte für Nitrat verschärft. Von 90 Milligramm pro Liter auf 50 Milligramm pro Liter. Zudem wurden andere Substanzen erstmals in die Liste der gefährlichen Stoffe aufgenommen. Der Opposition, allen voran den Grünen, ging diese Novellierung nicht weit genug. Der Bundestagsabgeordnete Harry Kunz.
Die jetzt verabschiedete Trinkwasserverordnung fällt erheblich hinter den Stand der wissenschaftlichen Diskussion um die Gefährdungen unseres Trinkwassers zurück. So ist zum Beispiel die Belastung des Trinkwassers mit einer Chemikalie, die hochgiftig ist, die Krebs erzeugen kann, in der neuen Trinkwasserverordnung überhaupt nicht geregelt, obwohl bekannt ist, dass diese Chemikalie PCB nahezu überall im Trinkwasser nachweisbar ist. Und obwohl gerade diese PCBs einen der größten Trinkwasserprobleme unserer Zeit verursachen.
Die Trinkwasserverordnung von 1986 war politisch umkämpft. Umweltschützer verlangten eine radikale Qualitätssicherung. Die Interessensverbände von Landwirtschaft und Industrie wehrten sich gegen strengere Grenzwerte. Seit Beginn der Industrialisierung gab es den Kampf um besseres Wasser. Die Brunnen, aus denen jahrhundertelang das Grundwasser geschöpft wurde, hatten ausgedient. Das rasante Wachstum der Städte im 19. Jahrhundert verlangte flächendeckende Lösungen. So begann die systematische Versorgung der Menschen mit Trinkwasser.
Im 19. Jahrhundert hat man ja angefangen, im größeren Maßstab Trinkwasser zentral in die Häuser zu führen, über Leitungssysteme, hat aber noch nicht erkannt, dass man auf die Qualität gucken muss.
Das Trinkwasser wurde zumeist aus nahegelegenen Flüssen gewonnen, direkt und ohne Aufbereitung. Es herrschte der Irrglaube, das Wasser könne sich schnell von allen Belastungen selbst reinigen.
Läuft das Wasser über sieben Stein, wird es alsbald wieder rein.
Das war ein Freibrief für die große Verschmutzung. Bedenkenlos leiteten die neuen Industrien Chemikalien in die Flüsse und behaupteten zudem, so die Qualität des Trinkwassers zu verbessern. Aus einer Denkschrift 1890 in Auftrag gegeben vom Verein der Chemischen Industrie.
Die chemische Industrie leistet einen wichtigen Beitrag zur Reinigung der Flüsse. Die Folgen des Einleitens ungeklärter Haushaltsabwässer würden sich noch schlimmer auswirken, wenn Flüsse wie der Main nicht glücklicherweise eine ganze Reihe von Fabrikabwässern aufnehmen, deren mineralische Bestandteile desinfizierend wirken.
Die industrielle Nutzung des Wassers und die neue Massenversorgung gingen Hand in Hand. Mit katastrophalen Folgen für die Hygiene in den großen Städten. Dr. Ingrid Korus.
Es gibt Berichte, dass Mitte des 19. Jahrhunderts in Hamburg durchaus kleine Fische aus der Leitung kamen. Das Elbewasser war natürlich aber auch sehr stark durch Abwasser verschmutzt. Wenn da kleine Fische drin waren, wird es auch allerlei Bakterien gegeben haben. Und das hat man dann gesehen, als die Cholera sich in Europa ausbreitete.
In der Hansestadt starben 1832 bei der ersten großen Cholera-Epidemie über 16.000 Menschen. Der Erreger hatte sich über das verseuchte Trinkwasser der Elbe in der Stadt verbreitet. Aber noch erkannte niemand den Zusammenhang zwischen Verschmutzung und Erkrankung.
Man hat um die Zeit immer noch teilweise an die Theorie der Miasmen geglaubt. Irgendwelche diffusen Dämpfe aus dem Boden, die vielleicht ungesund sind. Feuchtigkeit, das war im Grunde die falsche Fährte.
Erst als in Hamburg rund 60 Jahre später eine weitere Cholera-Epidemie in kürzester Zeit über 10.000 Tote forderte, erkannte man, dass das Trinkwasser die Menschen krank gemacht hatte.
Zu der Zeit hat man dann auch durch den Fortschritt in der Mikroskopie verstanden, dass die Erreger, die man im Stuhl der Patienten sehen konnte, dieselben sind, die man dann auch im Wasser finden konnte.
Jetzt wurden die richtigen Schritte zum Schutz des Trinkwassers eingeleitet.
Bahnbrechend war dann wirklich die Erkenntnis, dass man im Wasser tatsächlich Krankheitserreger überträgt und dass man diese fernhalten muss. Und wenn das nicht hundertprozentig gelingt, dass man dann durch Filtration und Desinfektion in der Aufbereitung für die Hygiene sorgen muss. Und seit man das verstanden hatte, gingen die Zahlen der über Wasser übertragenen Krankheiten dramatisch zurück. Eine Trinkwasserverordnung gab es aber trotzdem noch sehr lange nicht. Das wurde kleinteilig regional geregelt.
Politischer Streit um die Zuständigkeiten verhinderte lange Zeit eine Einigung. Behörden und Gesetzgeber konnten sich erst 1976 zur ersten zentralen Trinkwasserverordnung durchringen.
Der politische Anstoß, sie dann zu verabschieden, war eine Typhusepidemie, von der man zunächst vermutete, dass Trinkwasser die Ursache sei. Später hat sich herausgestellt, dass es Ratten- und Kartoffelsalat waren. Da hatte man aber glücklicherweise sich dann schon für die Trinkwasserverordnung entschieden. Diese zwar falsche, aber letztendlich nützliche Annahme hat dann doch den politischen Druck erzeugt, die Trinkwasserverordnungsnovelle zügig zu verabschieden.
Aber noch im gleichen Jahr zeigte sich, dass Trinkwasser immer neuen Gefahren ausgesetzt ist. 6 Monate nach der ersten deutschen Verordnung berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel im August 1976 über eine unbekannte Krankheit.
Rund 2300 Mitglieder der American Legion dachten eigentlich nur daran, mal wieder ein Fass aufzumachen, als sie samt Familienangehörigen vom 21. bis zum 24. Juli in Philadelphia zusammenkamen. 2 Wochen nach dem Treffen waren 25 Besucher tot, weitere 130 lagen in Krankenhäusern, ein Großteil davon auf der Intensivstation. Eine mysteriöse Killerkrankheit, von der Presse zur Legionärsgrippe erklärt, hatte sie dahingerafft. Symptome: plötzliches, extrem hohes Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Brustschmerzen, trockener Husten, Atembeschwerden.
Die erkrankten Veteranen litten an einer schweren Lungenentzündung. Es war ein Tod, der aus der Dusche kam. Bis dahin unbekannte Bakterien, die später sogenannten Legionellen, hatten sich in den Armaturen festgesetzt und wurden über den Wasserdampf eingeatmet. Die Erreger fanden einen idealen Nährboden, weil das Wasser unzureichend aufgewärmt war.
Wenn die Temperaturen im Warmwasserbereich nicht hinreichend hoch sind, sprich über 55 bis 60 Grad, dann können wir insbesondere, wenn das Wasser darin länger stagniert, darin Legionellen erbrüten.
Rund 35 Jahre nach der ersten Diagnose gilt die Legionärskrankheit unter Wasserhygienikern immer noch als unterschätzte Gefahr, die in den Armaturen lauert.
Da sind Legionellen eigentlich das größte Problem, was wir in Deutschland kennen. Durch Legionellen in Trinkwasserleitungen, konkret in Warmwasserleitungen, werden nachweislich Menschen krank. Todesrate liegt bei etwa 6% durch schwere Lungenentzündung, wenn man dieses Wasser in die Atemwege bekommt.
Zudem begünstigen aufwendige Armaturen die Bakterienkulturen, da sie sich gern neue Werkstoffe als Nährboden aussuchen. Der Diplombiologe Dr. Georg Joachim Tuschewitzki vom Hygieneinstitut Ruhr in Gelsenkirchen.
Wir haben in der sanitären Technik natürlich gravierende Neuerungen. Wir haben in vielen Zimmern jetzt warmes und kaltes Wasser. Das war früher nicht der Fall. Früher gab es vielleicht auf Zwischenetagen eine Toilette, ein Waschzimmer, was von zwei Etagen aus benutzt wurde. Durch die in Anführungszeichen Luxusinstallation haben die Mikroorganismen natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, sich anzusiedeln. Ich denke so auch an Gästezimmer, die nur 4 Wochen im Jahr benutzt werden.
Für die Wasserexpertin des Umweltbundesamtes, Dr. Ingrid Korus, ergeben sich so immer wieder neue Aufgaben.
Das Wasser, wenn es in den Leitungen stagniert, kann auch Stoffe aus den Materialien, aus den Installationsmaterialien aufnehmen, aus den Metallleitungen, aus Kunststoffbestandteilen, aus Dichtungen. Und da es hier immer wieder neue Werkstoffe gibt, müssen wir auch immer wieder neu hinterher sein, sicherzustellen, dass daraus keine Gesundheitsgefährdungen resultieren.
Jetzt soll erst einmal die Kontrolle der Krankheitserreger verbessert werden. Der Bundesrat hat im November 2010 eine Novellierung der Trinkwasserverordnung beschlossen. Sie sieht eine jährliche Überprüfung der Legionellenbelastung in größeren Gebäudeanlagen vor. Nur eins kann keine Verordnung festlegen: die optimale Dosierung des Verbrauchs. Der ist seit Jahren rückläufig, denn die Deutschen sparen Wasser wie nie zuvor. Und auch das kann paradoxerweise zu einem Risiko für die Trinkwasserqualität werden. Alfred Striedelmeier, Geschäftsführer eines Wasserwerks im Hochsauerland.
Wenn eine Leitung nicht vernünftig durchflossen wird, dann kommt es zu Absetzungen. Und natürlich, was für den Verbraucher viel, viel wichtiger ist, das Wasser ist eine viel zu lange Zeit bis zu ihm unterwegs. Das führt zu qualitativen Einschränkungen.
Und so wird an anderer Stelle verbraucht, was die Kunden einsparen.
Um die Qualität des Wassers beizubehalten, sind wir gezwungen, die Leitungen sehr häufig zu spülen. Häufiger, als wenn wir einen vernünftigen Verbrauch haben, sodass in der Summe der Wasserverbrauch nicht reduziert wird.
Ungenutztes Wasser wird zur Gefahr, in den öffentlichen Kanalnetzen und in den privaten Armaturen zu Hause. Wer eine Leitung mehrere Wochen nicht genutzt hat, sollte daher die Hinweise der Wasserexperten beachten. Der Chemiker Professor Dr. Hans-Kurt Flemming von der Universität Duisburg-Essen.
Drehen Sie den Hahn auf. Und selbst wenn Sie das Gefühl haben, es ist eine große Wasserverschwendung, hören Sie nicht auf. Lassen Sie mal 5 Minuten oder 10 Minuten einfach laufen.
Das senkt die Zahl der Bakterien zumeist schon entscheidend.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die Neufassung der Trinkwasserverordnung vom 22. Mai 1986. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.